Peter Weiß. Abschied von den Eltern. Teil 3.
Auf der Rückfahrt saßen wir zusammengepfercht in einem Automobil. Ich hockte auf dem Boden. Irene lag halb über mir. Mein jüngerer Bruder verschwand fast zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Die Knie meines Vaters drückten sich mir spitz in den Brustkorb und Gottfrieds Knie pressten sich in meinen Rücken. Mein Gesicht war schweißüberströmt. Draußen flogen die sommerlichen Straßen vorbei und hier und da stand jemand im Staub und blickte uns nach. Dies war der Anfang von der Auflösung unserer Familie. Bald war diese Fahrt, während der wir uns noch einmal aneinander klammerten, zu Ende. Bald stiegen meine Stiefbrüder aus und verließen uns. Bald lag die Stadt hinter uns und das Land, in dem ich aufgewachsen war. Und das neue Leben in der Fremde begann. Viele Jahre noch wurde die äußere Struktur der Familie im mühsam bewahrten Heim zusammengehalten. Zwischen den silbergrünen Weidenbäumen einer englischen Landschaft wurde das Heim in einem roten Ziegelhaus errichtet. In der bösartigen Enge einer böhmischen Industriestadt wurde das Heim in einer schmutzgelben Villa errichtet. In dem großen dunkelbraunen Holzhaus am Rand eines schwedischen Sees wurde das Heim zum letzten Mal errichtet. Und dort vollzog sich der Untergang, der mit dem Tod meiner Schwester begonnen hatte. Das Heim wurde von meinen Eltern aufrechterhalten, doch auch ihr Sterben hatte begonnen. Auch ihr Sterben hatte mit dem Tod meiner Schwester begonnen. Mit dem Tod meiner Schwester begannen meine Versuche, mich aus meiner Vergangenheit zu befreien. Es gab Perioden, in denen ich wütete und tobte. Der niedergehaltene Aufruhr erhob sich und verfluchte die alten Übermächte und schlug auf die alten Übermächte ein. Doch die Schläge fuhren ins Leere und die Unflätigkeiten trafen kein Ohr. Der Hass, die Gewalttätigkeit nützte nichts mehr. Die Gelegenheiten waren verpasst, die Feinde nicht mehr greifbar. Ich wusste nicht, wo das Feindliche sich verbarg. Ich wusste nicht, was mir geschehen war. Ich wütete gegen mich selbst, denn nur in mir selbst waren noch Angriffsflächen. Nur in mir selbst war das Vergangene enthalten und ich war der Verwalter der Vergangenheit. Das Vergangene stieg auf wie eine Atemnot, wie der Druck einer Zwangsjacke. Das Vergangene legte sich in tintigen, langsam sickernden Stunden um mich. Und dann konnte es plötzlich zurücktreten und nichtig werden und einen kurzen Blick in die Freiheit zulassen. Da sah ich meine Eltern voller Mitgefühl und Mitleid. Sie hatten uns alles gegeben, was sie uns geben konnten. Sie hatten uns Kleider und Nahrung und ein gepflegtes Heim gegeben. Sie hatten uns ihre Sicherheit und ihre Ordnung gegeben. Und sie verstanden nicht, dass wir ihnen nicht dafür dankten. Sie konnten es nie verstehen, dass wir ihnen entglitten. Aus der dumpfen Ungewissheit, Fehler begangen zu haben, kauften sie sich mit teuren Geschenken los. Geburtstage und allgemeine Festtage waren Abzahltage ihrer unbewussten Schuld. Und immer waren die Geschenke falsch, so viel wir auch bekamen. Immer standen wir da mit unzufriedenen, nach mehr fragenden Blicken. Das, was wir haben wollten, bekamen wir nicht. Und wir wussten nicht, was wir haben wollten. So standen wir voreinander. Wir Kinder unzufrieden und die Eltern beleidigt. Und unfähig waren wir, uns voreinander zu erklären. Und die Versperrtheit habe ich in mir übernommen. In mir übernommen habe ich das Missverständnis meiner Eltern. Die Befangenheit meiner Eltern wurde zu meiner eigenen Befangenheit. Ihre Stimmen leben in mir. Ich habe mich kasteit, geschlagen und zu Zwangsarbeiten angetrieben. Immer wieder hat mich das Sumpffieber der Unfähigkeit ergriffen.
Thank you.
Da war ich wieder. Der missglückte Schüler, der eingesperrt im Zimmer saß und das warme, brodelnde Leben draußen war unerreichbar. Da saß meine Mutter neben mir und verhörte mich. Und ich konnte nichts. Schwein heißt Pig. Pig kommt von Picken. Pick, Pick, Pick. Und sie umfasste meinen Nacken und drückte meine Nase ins Vokabelheft. Pick, Pick, Pick. So wirst du dir's wohl merken. Ich merkte es mir. Zuweilen. Konnte ich mit einem Schrei aus einem Traum auffahren, spürte noch den Griff von der Hand meiner Mutter im Nacken, spürte noch den Schlag von der Hand meiner Mutter an meiner Backe, hörte ihre rasende Stimme, sah ihren Zeigefinger neben mir auf die Tasten des Klaviers niederfahren, um mir den richtigen Ton anzuzeigen, den Ton, den ich nicht hatte finden können. Und sie fand ihn auch nicht. Ihr Finger hackte daneben. Die Dissonanz schrillte noch in meinen Ohren. Und ich nehme die Hände meiner Mutter und ich lege sie zur Seite und ich streiche mit meiner Hand über ihre Hände. Und ich sehe meine Mutter unter der Abendlampe sitzen, ihre Hände an Kleidungsstücken beschäftigt. Ihre Hände ein Leben lang an unseren zerrissenen Strümpfen, Hemden, Hosen tätig. Ihre Hände ein Leben lang um unsere Nahrung besorgt. Ihre Hände ein Leben lang uns haltend, reinigend, züchtigend. Und plötzlich liegen diese Hände ermüdet. Plötzlich haben sie ausgedient. Und ihr Gesicht von der Abendlampe bestrahlt, starrt vor sich hin. Und ihr Mund öffnet sich. Und die harten Züge erschlaffen. Und das Gesicht lauscht auf das Unbegreifliche. Und das Lauschen des Gesichts ist so groß, dass es den Ausdruck namenlosen Erstaunens annimmt. Dies hatte es immer in ihr gegeben, die Furcht vom Verstummen und Erlahmen. In jungen Jahren war es nur eine Furcht vom Verstummen und Erlahmen, eine Furcht, die sie mit all ihrer Energie bekämpfte und die sie herrschsüchtig und zornig machte und die sie zuweilen überwältigte mit jähen Ohnmachtsanfällen. Wie von einem furchtbaren Hieb getroffen, konnte sie zu Boden stürzen, wo sie dann schauerlich lag wie ein Berg. Und im Altern kamen diese Zustände langsam und würgend, legten sich ihr auf die Brust, umgossen ihre Gelenke mit Blei, töteten die Kraft ihrer Stimme. In ihrem Tagebuch fand ich folgende Aufzeichnung. Hatte einen schrecklichen Traum. Mama nahm mich an der Hand und stellte mich stolz allen Leuten in einem großen Zimmer vor. Dann kamen wir in einen Saal, wo schräg erhöht ein Adler blau-rot gefärbt saß. Jeder im Raum eingeschlossene Mensch wurde zu ihm geführt, und der Adler fuhr ganz langsam mit seiner Kralle in dessen Mund und riss ihm die Zunge heraus. Auch ich wurde hingeführt. Mit einem lauten Schrei bin ich aufgewacht. Meine Mutter sagte einmal zu mir, »Du bist mir immer fremd gewesen, ich habe dich nie verstehen können.« Dies zu hören war schwerer, als ihre Schläge entgegenzunehmen. Das Bedürfnis, von ihr gehalten zu werden, war noch nicht erstorben. Da war ein Ereignis, das das Schreckhafte unserer Beziehung zeigte. Wir waren, nach der Zeit, die wir in dem Haus im Waldpark verlebt hatten, in eine neue Wohnung übersiedelt. Die Freunde meiner Eltern hatten beschlossen, den Umzug mit dem Fest des Tischrückens zu feiern. Und an dem dazu bestimmten Abend wurde meine Mutter, die von den Vorbereitungen nichts wusste, zum Mitverschworenen eingeladen. In gespenstischer Eile besetzten die Freunde unsere Wohnung. Und während sie sich in weiße Tücher hüllten, wurden Schüsseln mit Gerichten aufgefahren. Und Diener deckten die Tafel. Und als alles bereit war, rief man meine Mutter ans Telefon und meldete ihr mit dunkler, geheimnisvoll verstellter Stimme, dass ich, der an diesem Abend fiebrig zu Bett gelegen, ihrer Hilfe bedürfe. Meine Mutter erzählte mir später, sie habe in diesem Augenblick geglaubt, ich sei im Fieberwahn aus dem Fenster gesprungen. Eine schreckhaft verwandelte Wirklichkeit zeigte sich ihr, als sie in unsere Wohnung stürzte. Durch die breite, aufgeschobene Tür des Esszimmers sah sie bei Kerzenlicht eine Gesellschaft totenstill, vermummt unter hohen, spitzen Hauben um den Tisch versammelt. und im Flur stand Auguste und grinste und fuchtelte mit den Armen, als habe sie den Verstand verloren. Und meine Mutter stieß sie zur Seite und sprang mit einem Aufschrei in mein Zimmer, zum offenen Fenster, beugte sich weit heraus, schrie meinen Namen. »Hier bin ich doch«, rief ich und richtete mich in meinem Bett auf. Sie warf sich herum und brach weinend und mich umarmend vor mir zusammen. Und dann der Herzpunkt unserer Beziehung, der angerührt wurde, viel früher noch, auf unserer kurzen, sonderbaren Reise. Die Ärzte hatten meiner Mutter aufgrund meiner häufigen Erkrankungen geraten, mich in ein Erholungsheim auf einer Insel im Meer zu bringen. Da stehe ich in diesem Heim. Ein weiter, glatter Parkettboden erstreckt sich vor mir. Meine Mutter hat mich allein gelassen. Meine Mutter hat mich ausgesetzt. Und mein Leben ist zu Ende. Ich laufe über den spiegelblanken Parkettboden und gerate auf einen Weg. Es ist ein Weg aus weißem Sand. Und in dem weißen Sand entstehen schwarze Flecken. Und immer dichter werden die schwarzen Flecken. Und Tränen strömen auf mich nieder. Und ich laufe den Weg zum Strand hinab. Und vor mir liegt der riesige graugrüne Leib des Meeres. Und der Leib atmet rauschend und hebt sich mir entgegen. Und ruft nach mir. Und ich laufe auf diesen Leib zu. Ich will in diesen Leib hinein. Und darum schließen mich Arme und halten mich zurück. Und meine Mutter hält mich und leitet mich zurück. Doch nicht zurück ins Heim, nicht zurück in die Verbannung. Sie entführt mich in ihr Zimmer im Hotel. Und in diesem Zimmer sitzen wir bei Nacht, meine Mutter in einem Korbstuhl unter dem Fenster, ich zu ihren Füßen. Und beim Morgengrauen soll unser Schiff gehen. Und ich bin allein mit meiner Mutter. Habe sie ganz für mich allein. Und sie hat mir Geldscheine zum Spielen gegeben. Geldscheine, deren Ziffern ungeheure Reichtümer versprechen. Geldscheine, die morgen schon entwertet sind. Und die Geldscheine knistern in meinen Händen. Und der Scheinwerfer eines Leuchtturms huscht in regelmäßigen Abständen durch das Zimmer und lässt eine weiße Kommode aufschimmern, einen Spiegel und die großen Blumen der Tapete. Und dann brachte uns die Kutsche zur Schiffsbrücke. Und uns gegenüber in der Kutsche saß ein Mann mit einem breiten schwarzen Schlapphut. Und sein Gesicht lag in tiefem Schatten. An Bord des Schiffes stand ich auf der Kajütentreppe, nah am Bug. Und meine Sinne waren weit offen, und ich sang dem heftigen Wind entgegen, und salziger Gischt übersprühte mein Gesicht. Und dunkle Wolkenfetzen jagten abenteuerlich über den heller werdenden Himmel. Selbst wenn ich nichts von meiner Mutter wusste, so war sie körperlich spürbar gewesen. In starken Berührungen hatte ich ihre Gegenwart vernommen. Im Tönen ihrer Stimme, in der Ausdünstung ihres Geschlechts. Mein Vater aber war ungreifbar, in sich verschlossen. Morgens, wenn ich mich neben ihm im Badezimmer wusch, betrachtete ich ihn mit einer forschenden Spannung. Dünnes, farbloses Haar breitete sich um seine großen, platten Brustwarzen und die Mitte seiner Brust aus. Seine Haut war von weißlicher Schwammigkeit. Unterhalb des Nabels war der Ansatz einer Narbe zu sehen. Sein Geschlecht blieb verborgen. Nie hat er sich mir nackt gezeigt. Beim Waschen hatte ich mein Nachthemd heruntergezogen und mit den Ärmeln um die Hüften gegürtet. Das Nachthemd hing um meine Beine wie ein Rock. Mein Vater überwachte die Waschung. Wenn er sah, dass ich vor dem kalten Wasser zurückschreckte, konnte er den Waschlappen ergreifen und mein Gesicht und meinen Hals damit abreiben. Die Beziehung, in die mein Vater im Heim zu mir trat, war eine erzwungene. Auf das Drängen der Mutter hin machte er sich zuweilen zu einer züchtigenden Instanz, die seinem zurückhaltenden Wesen nicht entsprach. Wenn er nach der Arbeit nach Hause kam, konnte es geschehen, dass die Mutter ihn mit dem Bericht meiner Schandtaten aufwiegelte. Worum es sich bei diesen Schandtaten handelte, blieb zumeist ungewiss. Vielleicht war die Rede von einem Überfall, den ich auf meine jüngeren Geschwister verübt, oder von einer Rüge, die ich vom Lehrer empfangen hatte. Bei besonders schweren Fällen erwartete die Mutter den Vater schon am Gartentor. Ich konnte sie dort vom Zimmer aus, in dem ich zur Strafe eingesperrt war, sehen. Unruhig ging sie auf und ab und eilte dann dem Vater, als er erschien, entgegen. Ich drückte mein Gesicht an die Scheibe und verfolgte mit meinen Blicken ihre heftigen Gesten. Die Spannung in meiner Magengrube war einem Lachkitzel ähnlich. Meine Eltern kamen über den Gartenweg auf das Haus zu. Dann näherten sich die Schritte meines Vaters auf der Treppe. Ich blieb festgebannt am Fenster stehen und lauschte den Manipulationen am Türgriff und am Schlüssel. Das Warten auf den Beginn der Bestrafung wurde durch die Schwierigkeiten, die mein Vater beim Aufschließen der Tür zu überwinden hatte, verlängert. Während seines Arbeitens an der Tür schrie er mir schon, um sich in eine Wut hineinzusteigern, drohende Worte zu. Endlich kam er ins Zimmer gestürzt, lief auf mich zu, packte mich und legte mich über sein Knie. Da er nicht stark war, taten seine Schläge nicht weh. Qualvoll bis zum Brechreiz war nur die demütigende Gemeinschaft, in der wir uns befanden. Er auf mich einschlagend, ich jammernd, lagen wir in einer schreckhaften Umarmung übereinander. Ich schrie um Verzeihung, und er schrie unzusammenhängende Worte, und weder wusste er, warum er mich schlug, noch wusste ich, warum ich geschlagen wurde. Es war eine Ritualhandlung, von unbekannten höheren Mächten aufgedrängt. Atemlos, schweißbedeckt saß mein Vater da, nachdem er seine Kräfte verausgabt hatte. Und nun musste er getröstet und gehegt werden. Er hatte seine Schuldigkeit getan. Nun kam die Versöhnung. Nun kam der kranke Familienfrieden. Auch die Mutter eilte hinzu, und wie ein einziger Block lagen wir ineinander verschlungen, weinend in den Tränen der Erleichterung. Gemeinsam gingen wir jetzt hinab in das Haus, das wir gemeinsam bewohnten, und wir aßen Kuchen und tranken Schokolade mit Schlagsahne. Nur an den Sonntagen, an denen ich meinen Vater manchmal in seinem Kontor begleitete, entstanden Ansätze von Möglichkeiten einer anderen Zusammengehörigkeit. Es waren Ansätze, denen es nie gegeben war, sich weiterzuentwickeln. Im Hausflur, gleich neben der Treppe, die hinauf zum Kontor führte, befand sich ein Guckkastentheater, dessen gewölbter Eingang gekrönt war von der Maske eines Knabengesichts. Mit leeren Augenhöhlen und halboffenem, herabgezogenem Mund. Beim Vorübergehen blickte ich beklommen empor zu dem weißen Antlitz, das alle Tränen ausgeweint hatte und auf ewig versteinert war über seinem Schmerz. Im Kontor roch es nach Tabak und kalter Asche, und an den verräucherten Paneelen der Wände hingen gerahmte Bilder von Fabriken und von feisten, schnurrbärtigen Gesichtern. Und eine Karte der Erde mit eingezeichneten Schifffahrtsrouten im Blau der Ozeane. 3 tiefe Ledersessel umgaben den Rauchtisch, auf dessen runder, gehämmerter Messingplatte schwarzfleckige Aschenbecher standen und ein weißer Porzellanelefant und hölzerne Zigarrenschachteln, deren Deckel beim Aufklappen auf der Innenseite farbenprächtige Bilder von Segelschiffen, dunkelhäutigen Frauen, Ankern, gekreuzten Fahnen und goldenen Münzen zeigten. Die hohen braunen Regale waren gefüllt von den Reihen der Aktenbücher und Musterkataloge. An seinem Schreibtisch vor dem Fenster saß mein Vater und öffnete mit einem Messer aus Elfenbein die Post. Ich saß ihm gegenüber und löste in einer Wasserschüssel die Marken von den Briefen und breitete sie zum Trocknen auf einem großen grünen Löschblatt aus. Verstohlen betrachtete ich meinen Vater, wie er bei seinen Briefen saß, mit ernstem Gesichtsausdruck und seine Notizen machte. Und in seiner gepflegten blassen Hand mit den hervortretenden bläulichen Adern hielt er die Zigarette, deren Rauch sich emporringelte. Das Schweigen wurde nur hin und wieder von einem Räuspern meines Vaters unterbrochen, und vielleicht sah er einmal auf und begegnete meinem Blick und lächelte mir zu. und von Zeit zu Zeit summte es schwach vom Hof herauf, wo unter der von einem Drahtnetz umspannten Glaskuppel des Theaters die Bildertrommel ruckhaft rotierte. Manchmal ging ich hinunter in das Theater, in dessen dunklem Raum die Besitzerin in einer Ecke im Lehnstuhl saß, einen asthmatisch schnarchenden Zwerghund im Schoß. Zumeist war ich der einzige Besucher, und die Besitzerin des Theaters ließ mich an mehreren Kreisläufen der Bilder teilnehmen. Ich saß auf einem Stuhl vor der großen schwarzen Trommel und presste meine Augen an die fettigen Schaugläser, hinter denen sich die stereoskopischen Szenen in grell beleuchteter Erstarrung zeigten. Da war die Büffelherde, fliehend vom Steppenbrand. Da waren die Jäger, die im Nordlicht der Polarlandschaft von Eisbären angegriffen wurden. Da war der Verurteilte auf dem Schafott festgebunden und der Scharfrichter hielt schon die Hand bereit, um den Fall des Beiles auszulösen. Da war die Stadt, die im Erdboden verging. Und da war die Mondrakete, die eben auf dem fernen Gestirn gelandet war. Mit schmerzenden Augen und benommen von einem Schwindelgefühl starrte ich in die herankommenden, kurz verweilenden, sich wieder weiter drehenden Panoramen. Am eindrucksvollsten war das Zimmer, in dem der Dieb vor der aufgebrochenen Schreibtischschublade hockte. Es war ein behütetes und gepflegtes Zimmer. Die Kissen auf dem Sofa waren niedergedrückt, als habe eben noch jemand darin gesessen. Ein Buch lag aufgeschlagen auf dem Tisch unterm Lampenlicht und das Feuer brannte im Kamin. Beunruhigend nur wirkte der Hund, der mit steif von sich gestreckten Beinen auf dem Fußboden lag. Die Hände des Diebes waren tief in die Schublade gesenkt und sein Gesicht, bis unter die Augen mit einem schwarzen Tuch umbunden, war spähend der offenen Tür zugewandt, als habe er ein Geräusch draußen im dunklen Flur gehört. Und nun stehe ich in London, im Lagerraum des Kontors meines Vaters, zwischen dem Mustertisch und dem mit Stoffrollen gefüllten Regal. Und in mir steigt eine wuchernde Unruhe auf. Ich stehe vorgebeugt und halte den Atem an und blicke durch die Glasscheibe der Tür in das Geschäftszimmer, in dem mein Vater schmal und steil an seinem Schreibtisch sitzt und sein Mitarbeiter schwammig und schwappend neben ihm am Schreibtisch lehnt und sich über ihn beugt. Der Mitarbeiter spricht mit kluckender Stimme auf meinen Vater ein und mein Vater blickt mit schräg geneigtem Gesicht zu ihm empor. Im Hintergrund des Zimmers sitzt ein Fräulein Grau und stößt ihre Finger in die Tasten der Schreibmaschine. Ich setze mich an den Mustertisch, dränge mich eng an seine Kante und ziehe ein Buch aus meiner Tasche. Ich lege das Buch vor mich an die Tischkante unter die Deckung eines umfangreichen Lagerkatalogs. Ich öffne das Buch und beginne zu lesen, während ein winziger Wächter auf meiner Schulter wacht und die Tür im Auge behält und während meine Hand mit dem Bleistift in den Listen des Katalogs bereit liegt. Die Worte des Buches dringen in mich ein, während ich an meinem Fußsohlen den steinernen Boden wahrnehme, während über die dicken Scheiben des Oberlichts an der von landkartenhaften Flecken durchsetzten Decke Karrenräder rollen und die Dunkelheiten von Schuhen klappern, während es raunt und scheppert im Vorzimmer und während die Unruhe von der Magengrube aus strahlenförmig sich in meinen Brustkorb und in meine Gedärme erstreckt. Es war in jener Zeit, als ich in Christiania umherging und hungerte, in dieser seltsamen Stadt, die keiner verlässt, ehe er von ihr gezeichnet worden ist. Da schlug mich der Wächter auf meiner Schulter mit seiner kleinen, flachen, harten Hand an die Kehle. Die Tür ging auf und der Lagerverwalter trat ein, mit ächzenden Atemzügen und schweren, knarrenden Schritten. Wirres, graues Haar umflatterte seinen Kopf, die Borsten seines Bartes glänzten silbrig. Ich ließ das Buch auf meinen Schoß hinabgleiten und zurück in meine Tasche. Der Lagerverwalter ließ sich mir gegenüber an der anderen Schmalseite des langen Tisches nieder. Zwischen uns verliefen die dichten Linien der Maserung der Tischplatte, hier und da durchkreuzt von Messerkerben. Der Lagerverwalter grub eine platte grüne Flasche aus seiner Tasche hervor, entkorkte sie, hob sie an den Mund, nahm ein paar glucksende Züge, wischte sich mit der Rückseite der Hand über die Lippen, stieß den Korken in den Flaschenhals zurück, senkte die Flasche wieder in die Tasche hinab. Mein Blick hing fest an seinem leer starrenden, doch mächtigen Gesicht mit den großen, schmutzigen Poren. Seine Jacke war durchgewetzt, sein Hemd fettig. Seine zitternden, abgenützten Hände machten sich an einem Stoß grauer, zerknitterter Papiere zu schaffen. Er hob einen kurzen, breiten, wie zwischen den Fingern zerdrückten Anilinstift an den Mund und befeuchtete die Spitze mit der Zunge. Ein violetter Punkt blieb wie eine Perle an seiner Zunge zurück. In der Tür erschien das Fräulein Grau und rief nach mir. Mein Vater wollte mit mir sprechen. Ich begab mich in den angrenzenden Raum. Mein Vater saß immer noch an seinem Schreibtisch. Er hatte sich jetzt in seinem Drehstuhl weit hinten über in die zurückweichende Lehne gebeugt, während der Mitarbeiter auf dem Schreibtisch vor ihm saß und sich beim brodelnden Reden über ihn neigte, die wurstigen Hände auf dem Bauch verschränkt, das Gesicht mit dem speckigen Doppelkinn und den buschigen Augenbrauen auf- und abwippend. Ich blieb stehen neben dem Fräulein Grau und roch den trockenen, abgestandenen Geruch ihres Körpers. Sie lächelte zaghaft mit ihren defekten Zähnen und eine leichte Röte breitete sich über ihrer flaumigen Haut aus. Ich sah mein Gesicht in ihren Pupillen. Mein Abbild war in ihren Kopf eingedrungen und starrte mich matt aus ihren Augen an. Mein Vater wandte sich, indem er unter der vorgeschobenen Körpermasse seines Mitarbeiters zur Seite wich, nach mir um. Das Gesicht, das mein Vater mir zuwandte, war von kränklich gelblicher Farbe und ich sah ein paar Schweißtropfen auf seiner Stirn stehen. Sein Gesicht war hilfesuchend. Ich sah, dass der Mitarbeiter ihm überlegen war. Er war der Heimische hier. Er war nicht nur Teilhaber der Firma, er war Gründer und Besitzer der Firma. Und mein Vater nur auf Gnade bei ihm aufgenommen. Die Hand meines Vaters tastete sich hinab zum Griff der ledernen Mustertasche. Er sagte, dass er den Chef eines Warenhauses besuchen wolle und bat mich, ihn zu begleiten. Ich nahm ihm die Tasche ab und wir gingen hinaus auf die Gasse. Dunkle, zottige Pferde, deren Muskeln bei jedem Schritt in den Schenkeln spielten, stampften an uns vorüber. Ihre Hufe schlugen Funken aus den Pflastersteinen und Lichtstrahlen flackerten durch die rotierenden Speichen der Wagenräder. Aus der Kuppel der St. Pauls-Kathedrale wälzte sich ein Dröhnen von Glocken herab. Ich ging mit meinem Vater durch den Schwall der Glockentöne und mein Vater beschrieb mir den Chef des Warenhauses. Ich vernahm aus seiner Stimme, wie er sich selbst Mut einredete, wie er sich und mich glauben machen wollte, dass der Chef ihn mit freundschaftlichen Gefühlen erwarte und dass der Besuch bei ihm großen Erfolg versprach. Umflutet vom Dröhnen der Glocken und von den angriffslustigen Rufen der Zeitungsverkäufer vernahm ich, wie mein Vater mich für seine Tätigkeit gewinnen wollte, wie er versuchte, mir eine blühende Zukunft im Geschäftsleben auszumalen. Während einiger Schritte vergaß ich, wo ich mich befand. Die Glockenbrandung und das Rauschen der Automobile, auf deren Verdecken weiße Stichflammen brannten, und das Knattern und Klingeln der roten zweistöckigen Omnibusse, hinter deren Fensterscheiben dicht gedrängte Reihen von Gesichtern hingen, verlor sich im Sausen und Brüten meiner unförmigen Gedankenwelt. Ehe wir in das Vorzimmer des Chefs des Warenhauses traten, hatte ich ein versunkenes Veneta durchquert. Wir warteten auf einer steilen, hölzernen Bank. Mein Vater hatte die Ledertasche geöffnet und ein paar Muster herausgenommen. Er machte mich auf die Qualität der Stoffe aufmerksam. Seine Stimme war unsicher und belegt. Ein Mädchen mit platinblondem Haar kam und führte uns durch einen Flur. Während des Gehens schob und ordnete ihre Hand mit rotlackierten Fingernägeln am Haarknoten im Nacken. Sie öffnete uns eine Tür und aus der blendenden Helligkeit des Zimmers trat uns der Chef des Warenhauses entgegen, mit elegant eingezogener Taille und breit ausladenden, gestopften Schultern, goldglitzernd, sprudelnd, lachend. Mit seiner Hand beklopfte er meinen Vater, wie man ein Pferd beklopft, leitete ihn an einen Tisch wie an eine Krippe, half ihm, die Mustertasche zu entleeren. Mein Vater breitete mit zärtlich fühlenden Fingern die Stoffstücke auf dem Tisch aus. Die Hände des Chefs sprangen mit spritzenden Gesten in die Stoffe, rieben, zerrten und schnippten an ihnen. Witzelnd und spitzfingrig pickend traf er seine Auswahl, während mein Vater mir hin und wieder vertraulich zuzwinkerte und seine blassen Hände mit den schmalen Gelenken und den ebenmäßig gewölbten, polierten Fingernägeln erwartungsvoll an der Tischkante lagen. Der Raum war ein Block aus Licht, mit gleißenden Fensteröffnungen. In dem Lichtblock schwebten die reflektierenden Flächen der Tischplatten. Zuweilen gingen Figuren durch den Raum mit aufgelösten Konturen. Über der glänzenden Fläche mit den bunten Stofflecken wurde ein Geschäft zwischen meinem Vater und dem Chef des Warenhauses abgeschlossen. Mit freundschaftlicher Geste willigte der Chef des Warenhauses ein, dass ich als Volontär in seinen Betrieb eintreten dürfe. Ich erfasste es kaum und vergaß es gleich wieder. Mein Vater und der Chef standen dunkelblau vor mir, mit eigentümlich leuchtenden Hemden. Auf dem Rückweg zum Kontor meines Vaters entglitt ich auf Abwege. Ich ging unter altertümlichen Häusern und hohen Kastellmauern hin, überquerte einen Hof, auf dem sich ein Ziehbrunnen befand, und trat in eine Werkstatt, in deren weitläufigen, von hohen Pfeilern getragenen Raum meine Bilder rings um die Wände standen. Einige Augenblicke unterbrach ich mich und bewegte mich zwischen dem mit Stoffballen gefüllten Regal und dem Lagertisch im Kontor meines Vaters und verglich die Angaben auf einer Liste mit dem Bestand der Waren im Regal. Dann trat ich hinaus auf meinen Hof, sattelte ein Pferd und ritt über aufgebrochene Felder einer zerklüfteten Gebirgskette entgegen. Am Rand eines Gehölzes saßen ein paar zerlumpte Gestalten, bewaffnet mit Messern und Hellebarden. Langsam ritt ich an ihnen vorüber. Das Zaumzeug klirrte. Die Schreibmaschine klapperte. Die Stimme des Teilhabers der Firma murmelte auf meinen Vater ein. Und zwischen den kahlen Birkenstämmen schimmerten große gehörnte Tiere und der weiße Torso einer Frau. Gegen Abend stand ich am Fenster meines Zimmers. An den schrägen grauen Wänden des Zimmers lehnten die wenigen Bilder, die ich meinen freien Stunden abgewonnen hatte. In der Tiefe des Hauses lebten meine Eltern und Geschwister. Blaue Dämmerung hüllte den Garten ein. Von den Golffeldern her hallten die Ballschläge. Die Glasscheibe des Fensters schmeckte bitter. Aus dem Gebüsch trat eine Gestalt hervor in grüner Jägerkleidung. Eine Jagdtasche und eine Flinte über der Schulter. Mit schwebenden Schritten überquerte die Gestalt die Wiese und verschwand auf der anderen Seite des Gartens in der Hecke. Ein weicher, warmer Schreck stieg in mir auf. Es war, als habe eine Hand in mich hineingegriffen. Ich setzte mich an den Schreibtisch, auf dem meine Manuskripte lagen. Ich zündete die Lampe an und blätterte in den Seiten, auf denen ich in der Schrift eines Mönches von meinem längst vergangenen Leben Kunde gab. Vor Jahrhunderten hatte ich gelebt. Hier an meinem Schreibtisch beschwor ich Bilder und Worte herauf, die von meiner verlorenen Existenz berichteten. Schritte, die auf der Treppe erklangen, weckten mich aus meiner Abgewandtheit. Es waren Elfriedes Schritte. Elfriede war mit uns übersiedelt. Ihr Zimmer lag neben dem meinen. Sie schloss die Tür nicht hinter sich. Ich hörte, wie sie sich eine Zigarette anzündete, wie sie ihr Haar bürstete, wie sie sich die Kleider abstreifte. Ich erhob mich und ging auf Zehenspitzen zur Tür meines Zimmers. Unten verschloss mein Vater das Haus vor der Nacht. Die Schritte meiner Mutter näherten sich. Jetzt kamen sie die Treppe zum Dachgeschoss hinauf. Die Stufen knarrten unter dem Gewicht ihres Körpers. Sie atmete heftig. Ich zog mich in die Mitte meines Zimmers zurück. Die Klinke meiner Tür wurde herabgedrückt und meine Mutter trat ein. »Bist du noch auf?«, fragte sie. »Was machst du denn?« Ich arbeite, sagte ich. Sie blickte sich im Zimmer um. Sie sah die Papiere auf meinem Schreibtisch und fragte, »Was schreibst du denn da?« »Nur so«, murmelte ich ausweichend. »Bleib aber nicht zu lange auf«, sagte sie und nahm die Decke von meinem Bett ab. Sie schlug das Laken zurück und strich das Kissen zurecht. Dann trat sie auf mich zu, umarmte und küsste mich. Als sie mein Zimmer verlassen hatte, ging ich wieder an die Tür. Ich hörte, wie meine Mutter in langsamen, schweren Schritten sich von Stufe zu Stufe hinabfallen ließ. Türen wurden geöffnet und Türen wurden geschlossen. Meine Mutter ging von Zimmer zu Zimmer und nahm Abschied zur Nacht. Leise drückte ich die Klinke meiner Tür nieder. Ich ging zur angelehnten Tür des Nebenzimmers und schob sie auf. Elfriede saß in einem kurzen Hemd auf dem Rand ihres Bettes. Ich strich mit meinen Händen über ihre Schultern und ihr Haar, und sie kam mir entgegen. Sie umschlang mich mit ihren Armen, und ihr Mund saugte an meinem Mund. Ich schob das Hemd über ihre gespreizten Schenkel empor. Elfriede öffnete meine Hose, und ich war eingespannt, in den Zwang einer unverständlichen Aufgabe. Elfriede, erregt atmend, umfingerte mich und zog mich nah an die Öffnung ihres Leibes. Die Bestandteile und Formeln der gestellten Aufgabe waren zusammenhanglos und ergaben keinen Sinn. Elfriede, mein Eindringen erwartend, schloss die Augen. Als sie die Augen wieder öffnete, war ich verschwunden. Ich war in meinem Zimmer und hatte die Tür hinter mir geschlossen. Ich ging in meinem Zimmer hin und her. Ich hatte meine Schuhe ausgezogen, dass man meine Schritte nicht höre. Ich stellte mir vor, wie ich meine Bilder zusammenpackte und das Haus verließ. Doch ich wusste nicht, wohin ich mich mit meinen Bildern begeben sollte. Wo ich sie auch in Gedanken aufstellte, immer kam jemand und schob sie fort. Schließlich sah ich, wie ich sie auf der Straße ausbreitete und mich daneben legte. Und die hohen roten Omnibusse fuhren über uns hinweg. Am nächsten Tag war ich im Warenhaus. Der perfekte Angestellte hat immer eine Schere bei sich, sagte der Abteilungsleiter und steckte mir eine kleine Schere in die Brusttasche. Durch seinen Kneifer musterte er meinen Anzug und meinen steifen weißen Kragen. Hier muss jeder einen steifen Kragen tragen. Niemand darf wagen, Nein zum steifen Kragen zu sagen. Er zwirbelte sein gewichstes Bärtchen und führte mich umher in meinem neuen Arbeitsbereich. Im Innern der Säle des Warenhauses hatte sich das Wachstum einer tropischen Urwelt versteinert. Lianen, Wurzelwerk und Farnblätter schlangen sich um die Säulen, die Gewölbe und Treppengeländer. Die Wände und Decken der Räume waren von Pilzen, Schwämmen und Moosen umwuchert. Die Waren lagen aufgehäuft in Tropfsteinhüllen. Zwischen körnigen Steinen, Dornen und zerfressenen Gebeinen lagen Töpfe und Knöpfe, Hosen und Dosen, Kästen und Westen, Tücher und Bücher, Flaschen und Taschen, Röcke und Stöcke, Haken und Laken, Spangen und Zangen, Kannen und Wannen. Im gedämpften Licht des Dschungels flatterten orange-gelbe Verkäuferinnen wie Schmetterlinge umher. In der Tiefe eines weiß gekachelten Kellers nahm ich meinen ersten Standort ein. Hinter dem schmalen Tisch, der sich durch die Länge des schlauchartigen Raumes zog, beugte ich mich zwischen anderen Verbannten über die ausgelegten Musterbücher. Hinab zu uns kamen die Näherinnen der Stadt, trugen in den Fingern ihre erhobenen Hände auf Nadeln gespießte Fetzen von Seide und Samt, von Leinen und Damast. Ihnen entgegen streckten sich unsere Finger, ergriffen die Nadeln mit den bunten Lappen, wanderten mit ihnen über die Seiten der Bücher, um nach Stoffproben zu suchen, die dem Vorbild entsprachen. Und auf Zetteln sodann, nachdem eine passende Ware gefunden, wurden Ziffern verzeichnet, Buchstaben und Namen, und mit diesen traten die Näherinnen ihre Wanderung an. hinauf in die höheren Bereiche des Bauwerks.
Über den Tisch führten wir unsere Gesichter aneinander, flüsterten Fragen in die Ohren, unter dem kitzelnden, blonden, schwarzen, roten, braunen Haar, atmeten den Hautduft von Veilchen und Schneeglöckchen ein, fuhren mit den Nadelspitzen kratzend über die Brustwarzen, die sich unter den dünnen Blusen abzeichneten.
Um der drückenden Luft des Kellers zu entgehen, begaben wir uns unzählige Male am Tag in die Waschräume, in denen die zufallenden Blechtüren der Kleiderschränke wie Zimbalschläge klirrten.
Wir saßen im Abtritt, dessen Wände vollgekratzt waren mit Bildern von Fruchtbarkeitssymbolen und dessen Boden verschmiert war von Speichel, Urin und zertretenen Zigaretten. Hier saßen wir vorgeneigt, und aus den Zellen ringsum drang ein Stöhnen und unartikuliertes Stammeln. In einem Zustand von Trance saßen wir im Rauschen und Tröpfeln der Wasserleitungen, und auf unseren Schultern trugen wir das riesige, überladene Haus. Mittags sprangen wir die schrägen Laufgänge hinauf zur Straße, vorbei an der Stempeluhr, deren Zähne klingelnd in unsere Karten hackten. Draußen schlugen wir uns durch die Mauern der Fahrzeuge, fochten Stierkämpfe aus mit den Automobilen, hieben mit den Fäusten auf die brummenden, metallischen Tiere ein, warfen uns in das Krachen und Kreiseln der Futterstellen, fraßen Kartoffeln in abgestandenem Fett, Bohnen und Stücke von fasrigem Speck, Enge unterm Kragen, Würgen im Magen. Zurück durch das Gewühl. Leiber und Kleider, Reifen und Pfeifen, Räder und Leder, Hufe und Rufe, Nähte und Drähte, Schläuche und Bäuche, Zigaretten und Manschetten, Schokolade und Pomade.
Im Urwald des Hauses wurde mir der Auftrag erteilt, dem Schaufensterdekorateur bei der Beschaffung von Material zur Dekoration des Schaufensters behilflich zu sein. Auf einen Zettel schrieb er die Liste der gewünschten Waren, und ich glitt und rutschte zwischen dem Schaufenster, das dekoriert werden sollte, und den verschiedenen Abteilungen, die das Material zur Dekorierung des Schaufensters liefern sollten, hin und her. Den Zettel hatte ich bald verloren. Die Menge der Waren füllte mich mit hektischer Begeisterung. Blindlings stürzte ich mich in die Auslagen und raffte zusammen, was mir in die Hände kam.
Ein Berg von Waren schichtete ich vor dem Schaufenster auf, und da der Dekorateur verschwunden war, dekorierte ich selbst das Schaufenster. In dem heißen, gläsernen Terrarium pries ich den Überfluss des Warenhauses, umgab mich mit Schirmen und Birnen, Stäben und Fäden, Scheren und Gewehren, Kämmen und Schwämmen, Bürsten und Würsten, Nägeln und Kegeln, Pfeifen und Seifen, Hüten und Tüten, Beilen und Pfeilen und nahm selbst die Gestalt einer verzückt sich darbietenden Puppe an. Und draußen, hinter dem Glas, spendete die Straße mir Beifall. Gesichter schaukelten durcheinander und lachten. Die ganze Straße lachte. Die Automobile kicherten, die Omnibusse hielten sich den Bauch vor Lachen. Polizisten schoben sich dazwischen, die Gesichter rote Ballons vom Gelächter geschwollen. Doch von hinten ergriffen mich Hände und rissen mich empor. Und eine gelbe Rollgardine knallte am Fenster herab und scharfe Augengläser blitzten mich an. Und die Schere wurde aus meiner Brusttasche gezogen. Ich war ihrer nicht würdig. Thank you. Nach diesem Versuch trat ich in Streik. Doch trotz meines Streiks war ich den Gesetzen unseres Hauses unterworfen. Nachdem die Standuhr unten im Flur 7 geschlagen hatte, begann der Tag. Am Ansatz der Treppe räusperte sich mein Vater und rief nach mir. Ich antwortete nicht. Er kam die Treppe hinauf, öffnete die Tür meines Zimmers und sagte, es ist Zeit aufzustehen. Ich erhob mich und schlürfte hinunter ins Badezimmer und wusch mich neben meinem Vater. Wir sprachen nicht miteinander. Ich kleidete mich an und ging zum Frühstückstisch. Mein Platz war hier am Tisch bei der gemeinsamen Mahlzeit. Man hielt meine Krankheit immer noch für vorübergehend. Mein Vater fragte, »Willst du heute nicht mit mir ins Kontor gehen?« Ich antwortete nicht. Ohne Gruß, verletzt über mein Schweigen, ging mein Vater vom Tisch. Ich konnte nicht sprechen, konnte nichts erklären. Die Stimme hatte sich in meiner Kehle gestockt. Ich konnte meinen Eltern nicht verständlich machen, dass das Malen und Schreiben eine Arbeit für mich war. Die Anklage von außen hatte mich mit tiefer Unlust durchtränkt. Jeden Tag begann ich meine Arbeit aus dem Gefühl absoluter Untauglichkeit heraus. Ich malte mit den Farben von Eingeweiden, den Farben von Kot, Harn, Galle, Eiter und Blut. Nach einigen Stunden gelang es mir, mich ins Vergessen hinüberzuarbeiten. Ich malte, bis die Dämmerung vom Garten aufstieg und alle Farben schwarz machte. Wenn ich ein Bild beendet hatte, zwang mich ein Trieb, meine Mutter herbeizurufen. Ich wusste, wie unverständlich ihr meine Bilder waren, und doch konnte ich es nicht unterlassen, ihr meine Bilder immer wieder zu zeigen. Ich stand neben ihr und sah zu, wie sie mein Bild betrachtete. Ich zeigte ihr ein Bild meiner selbst. Ich wollte, dass sie lange vor diesem Bild stehen solle. Ich wollte, dass sie mich in diesem Bild erkennen solle. Sie äußerte ein paar nichtssagende Worte. »Du musst näher herangehen«, sagte ich, »damit du die Einzelheiten sehen kannst.« »Ich sehe sehr gut«, sagte sie und wandte sich schon ab. Ich wusste, dass ich nur eine kurze Frist hatte. Ich wusste, dass ich nicht mehr lange auf Gnaden hier leben konnte. Ich lebte wie ein gekuschter Hund. Ich fraß die Brocken, die man mir hinwarf. Ich verkroch mich. Ich wartete auf den Augenblick eines Ultimatums. Dieser Augenblick kam an einem grünen Abend im grünen Gartenzimmer. Meine Eltern hatten mich zu sich gerufen. Sie saßen versunken in den grünen Lehnstühlen. Meine Erzeuger, die mich 17 Jahre lang ernährt hatten. Was geschah in dieser Stunde, ehe ich zum Telefon lief und mich in den Leitungsschnüren verfing? Ich sehe heute meinen Vater und meine Mutter nach einem Jahr in der Fremde, müde und verloren. Ich sehe die kränklichen Schatten in ihren Gesichtern. Ich sehe die Hände meiner Mutter in den Schoß gedrückt, als hielten sie einen Schmerz zurück. Ich sehe die Schulter meines Vaters, erschlafft nach den Anstrengungen des Tages. Sie saßen hier in ihrem Heim, das sie bewahrt hatten. Sie saßen in ihren grünen Stühlen, vor den hohen, grünen Gardinen. Und draußen verdämmerte der grüne Garten. Und ihre Haltung drückte aus, dass sie entwurzelt waren, dass sie sich fürchteten vor der Zukunft. Und als sie mich anblickten, waren ihre Gesichter voller Sorge um mich. Ich sehe mich heute so, wie sie mich damals sahen. Ich verstand nicht, wie schwer sie um ihr Dasein kämpften. Ich verstand nicht, welch unsägliche Bemühungen es kostete, dieses Heim mit all seinen Insassen am Leben zu erhalten. »Du kannst so nicht weiterleben«, sagte mein Vater. »Du kannst mir nicht länger zur Last liegen. Du kannst in der Situation, in der wir uns befinden, dich nicht länger deinen Träumereien hingeben. Die Welt ist nicht so, wie du glaubst. Du kannst darin nie mit deinen Bildern und Gedichten existieren. Ich sehe mich so, wie sie mich damals sahen. Da stand ich vor ihnen in dem halbdunklen, grünlichen Raum. Ich sagte nichts. Nie sagte ich etwas. Ich stand nur da, verschlossen und gefroren, mit hilflos niederhängenden Händen. Vielleicht war ich wirklich krank. Geisteskrank. Und da begann meine Mutter zu stöhnen. Sie richtete sich vom Stuhl auf und hob die Arme. Sie tat ein paar schwankende Schritte auf das Fenster zu und ihr Stöhnen wurde stärker. Und sie suchte mit der Hand nach einem Halt und die Hand klammerte sich in der Gardine fest und dann brach sie in die Knie, riss die Gardine mit sich hinunter und fiel rücklings auf dem Teppich nieder, drückte die Gardine schützend um ihren Leib. Mein Vater sprang auf und rief mir zu, dass ich den Arzt benachrichtigen solle. Und während ich zum Telefon eilte, stöhnte meine Mutter: »Nein, nicht den Arzt, nicht den Arzt. Es sind nur diese ewigen Aufregungen.« Und ich stand da am Telefon, den Hörer in der Hand, die Leitungsschnüre um meinen Arm verwickelt, und im Hörer zirpte die Stimme vom Amt, und ich sah, wie sich ein dunkler Fleck in der Gardine erweiterte, dort, wo meine Mutter sie über ihren Schoß presste. »Leg mich nur zu Bett«, sagte meine Mutter. »Dann wird es schon wieder besser. Holt keinen Arzt, ich will keinen Arzt.« Und ich legte den Hörer des Telefons zurück und befreite meinen Arm aus den Leitungen. Und dann schleppten wir meine Mutter zwischen uns zur Treppe und Blut tropfte aus ihrem Schoß auf den Boden herab. Und auf der schmalen Treppe lag meine Mutter wie ein Berg zwischen uns und der Rücken meines Vaters scheuerte an der Wand entlang und an meinem Rücken knackte und bog sich das Geländer. Und die Standuhr mit dem Sonnengesicht tickte. Und hinter uns schnaufte der unförmige Schatten des Sandmanns die Treppe hinauf. Später, als meine Mutter im Bett zur Ruhe gekommen war, ging ich hinaus in den Garten. Und mein jüngerer Bruder kam zu mir mit den kleinen Modellen seiner Rennwagen. Es war schon fast dunkel im Garten. Und aus der Küche, in der Elfriede die Abendmahlzeit vorbereitete, fiel Lichtschein zu uns hinaus. Auf dem Weg, der um die Wiese führte, ließen wir die Wagen in einem Rennen vorrücken und wir spornten unsere Favoriten, denen wir fantastische Namen gegeben hatten, mit Zurufen an. Und in der dichter werdenden Dunkelheit ertranken die letzten Reste meiner Kindheit. Nun folgte ich jeden Tag meinem Vater ins Kontor, viele Monate lang. Nach Kontorschluss saß ich oft in einem kleinen russischen Café in der Nähe des Hyde Park, eine halbe Treppe unterhalb der Straße. Hier traf ich Jacques zum ersten Mal. Ich lieh ihm meinen Mantel, als er mit hochgeschlagenem Jackenkragen in den Regen hinausgehen wollte. Er ließ mir seine zerschlissene Aktentasche als Pfand. Ich blickte in die Tasche und sah, dass sie ein paar Tischlerwerkzeuge enthielt. Ich hätte eher erwartet, Notenblätter darin zu finden. Sein Gesicht war schmal und wie gemeißelt, mit vorstoßendem Kinn und scharfer, gewölbter Nase. Sein Haar war buschig und zerzaust, und seine Augen, von stahlgrauem Glanz, lagen tief in den Höhlen. Als er zurückkam, setzte er sich zu mir an den Tisch. Er berichtete, dass er die letzten Wochen als Bauarbeiter auf dem Land gearbeitet habe. Er lachte über meinen fragenden Blick und tat, als hielt er eine Violine unterm Kinn, beschrieb Griffe mit der einen Hand und fuhr mit der anderen wie mit einem Geigenbogen durch die Luft. Dabei pfiff er Bachs Doppelkonzert. Ich fiel mit der zweiten Stimme ein. Nach dem Konzert sprach ich von meinen Bildern, die während der letzten Monate ganz in mir erloschen waren. Und während ich von ihnen sprach, belebten sie sich wieder und nahmen Farbe an. Und ich merkte, dass auch meine Stimme verschwunden gewesen war und dass ich mit meinen Worten das Sprechen wieder lernte. Indem ich meine Bilder vor Jacques aufsteigen ließ, wurde ich daran erinnert, dass ich ein anderes Leben besaß. Ein anderes Leben als das Leben zwischen den Musterkatalogen und Stoffrollen. Und dieses andere Leben, mein eigenes Leben, nahm eine solche Leuchtkraft an, dass mir der Atem stocken wollte. Ich schilderte Jacques meine Vision von apokalyptischen Landschaften mit Feuersbrünsten, fliehenden Tieren, ertrinkenden und vergehenden Städten, meine Visionen von Gekreuzigten und Gegeißelten, von schrecklichen Fratzen und verführerischen Frauengesichtern. Die auftauchenden Bilder erweiterten sich vor uns und nahmen uns in ihre Tiefe auf. Wir durchwanderten die altertümlichen Städte und felsigen Einöden, die Ruinenhallen und verzauberten Gärten. Jacques baute weiter an den Landschaften. Überall fanden wir Formen, Töne, Zusammenhänge. Zuweilen wurden wir von einem wilden Gelächter ergriffen. Es war ein Gelächter, das sich wie durch eine gesprengte Verdämmung vorbrach. Wir saßen nebeneinander an einem Tisch, in einem Café, in einem Keller, an einer verregneten Straße, in einer riesigen Stadt, in einem fremden Land, in der unendlichen Welt und lachten, dass uns die Tränen über das Gesicht liefen. Geschüttelt vom Gelächter erzählte ich von meinem Dasein im Kontor, von meinem Dasein im Elternhaus. Das Leben, das ich dort führte, war so unwahrscheinlich, dass ich nur darüber lachen konnte. In meinem Gespräch mit Jacques verlor ich plötzlich alle Furcht vor dem Leben. Alles war mir möglich. Jacques hatte sich schon freigeschlagen. Er hatte sich schon seine verzehrende Freiheit erobert. Er hatte sich der Offenheit und den Wunden ausgesetzt. In seinem Leben gab es das Wilde, Unbändige, nach dem ich suchte, aber auch den Hunger und die Not. In seiner Gegenwart kroch ich aus meinem Kokon hervor und steigerte meine Farben und machte meine Gedanken schillernd und ausschweifend. Und so spannen wir voreinander unsere Welten hin und gaben einander rebusartige Einblicke in unsere Vergangenheit, unsere Träume, unsere Zukunftswünsche. Ich sah Baugerüste, auf denen Jacques balancierte. Ich sah ihn in einem Nachtcafé die Violine spielen. Ich sah die Violine im Pfandhaus verschwinden. Jacques zeigte mir das Haus, in dem er aufgewachsen war, die weite Torhalle, durch die er floh, zu den Seiten Türen aus geschnitztem Eichenholz, Spiegel, bleigefasste, farbige Fenster. Hinter ihm ein altersgrauer Diener in roter Livree, im Park die Hunde, die ihm bis zum Tor nachsprangen. Das geschmiedete Gitter, die eisernen Rosen, die schwere Klinke, dann die Landstraßen. Umgeben von unseren Bildern gingen wir durch die Stadt. Der Regen war versiegt, die sinkende Sonne durchstrahlte den Rauch. Und immer wieder brach der Katarakt des Gelächters auf. Alles wogte wie in den Spiegeln eines Lachkabinetts. Ein Strahlenkranz von Perspektiven umgab uns. Unsere Zukunft lag offen. Ich sah weite Wände voll behängt mit meinen Bildern und Jacques dirigierte seine Orchester. Im Zug auf dem Weg zu dem Vorort, in dem ich bei meinen Eltern wohnte, verwandelten sich die Grundbestandteile unseres Wesens zu Musik. Im Rhythmus der Räder waren wir wie tönende Instrumente. Und oben in meinem Zimmer unterm schrägen Dach bauten wir mit unseren Stimmen eine Fuge aus dem Rohmaterial unserer Hoffnungen. Aus dem gestaltlosen, noch nie ausgesprochenen, entstanden durchsichtige Blöcke von Tönen, wuchsen an, verzweigten sich, türmten sich auf. Später löste sich das Bauwerk im Dunkeln auf. Wir lauschten den vergehenden Tonlinien nach, begaben uns wieder in die Regionen der Worte und Bilder, lagen zwischen den Zeichnungen und bemalten Tafeln, zwischen den Manuskripten und Büchern, bis wir unsere Worte nicht mehr verstanden und jeder in den Schacht seines Schlafes sank. Am nächsten Morgen stand meine Mutter neben mir in der Küche und begann, meine Freundschaft zu bekämpfen. »Er gefällt mir gar nicht«, sagte sie. »Er hat gefährliche Augen.« Neben ihr auf dem Küchentisch saß eine Kakerlake, die Vorderfüße ineinander verschränkt und aneinander reibend, und blickte meine Mutter an. Der Fußboden war von Kakerlaken übersät. Sie wimmelten zu den Wänden hin und verschwanden eine nach der anderen, mit dem Kopf zuerst und mit den Hinterbeinen rudernd in den Ritzen. Die Katze ging mit hohen, angeekelten Schritten zwischen den Käfern umher und zerbiss einen der knackenden Leiber. Unter dem hervorquellenden Schleim verzog sich ihr Maul. Mein Vater rief: »Beeile dich, ich gehe jetzt.« Ich antwortete: »Ich fahre heute später. Mein Freund Jacques ist hier. Wir werden eine Ausstellung mit meinen Bildern in der Stadt machen.
Was sagst du, rief er?
Eine Ausstellung.
Ja, antwortete ich.
Eine Ausstellung.
Jacques kennt jemanden, der ein leeres Zimmer hat. Da wollen wir die Bilder aufhängen.
Meine Mutter stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Da setzte sich die Kakerlake auf dem Tisch in Bewegung, rannte einige Male im Kreise und machte dann an der Kante Halt, schaukelnd mit dem kleinen Kopf und zitternd mit den Fühlhörnern.
Meine Mutter fegte den Käfer mit einer Bürste hinunter. Hart und trocken fiel er auf den Boden und krabbelte blitzschnell zur Wand, wo er sich in die Ritze hineinzwängte. Sein spitzer Hinterleib mit den geknickten, borstigen Beinen wippte noch eine Weile auf und ab, ehe er verschwand.
Oben in meinem Zimmer stand Jacques mit meinen Bildern bereit. Jacques, ein 13-tägiges Gespräch. Ein 13-tägiger gemeinsamer Traum, in dem alles, was in uns nach Ausdruck suchte, zur Sprache kam. Weit weg standen die toten Bilder meines Vaters und meiner Mutter. Ihre Worte rannen von mir ab. Sie starrten mich an wie einen Verdammten, voller Grauen. Während wir Schicht auf Schicht unseres Innern beleuchteten, durchkreuzten wir mit freigelegten Energien die Stadt.
Wir hängten meine Bilder auf. In einem Raum, über einer Garage, in einem Hof, in einer versteckten Seitengasse, in der riesigen Stadt, in dem fremden Land, in der unendlichen Welt. Wir schickten Karten aus, die meine Ausstellung ankündigten. Es kam niemand. Das war gleichgültig. Für uns waren die Bilder da. Für uns wuchsen sie. Für uns entwickelten sie sich.
13 Tage lang war jeder Atemzug fruchtbar. Was wir anrührten, entfaltete sich und schlug Blüten.
Stille Höfe sahen unsere Pantomimen. Torgewölbe hörten unsere Oratorien. Hafenkneipen vernahmen die Genialität unserer Gedanken.
Doch dann kam plötzlich ein grauer Schatten. Wir fühlten Müdigkeit. Was sollte jetzt werden? Jetzt musste ich mich ganz aus dem Alten losreißen oder zurücksinken. Am 13. Tag begleitete ich Jacques, der bei mir übernachtet hatte, zum Bahnhof. Ich weiß nicht, warum er in die Stadt fahren wollte. Vielleicht war irgendeine Arbeitsmöglichkeit aufgetaucht. Vielleicht war er meiner müde.
Jetzt ist dieser Morgen ganz durchsetzt vom Gefühl des Abschieds. Dieser englische Sommermorgen mit schimmerndem Sonnenlicht im Frühnebel, mit dem schläfrigen Klappern einer Mähmaschine und dem fernen Schlürfen von den Hufen eines Pferdes. Da lag die Blechpistole meines Bruders auf dem Gartenweg. Ich hob sie auf, nahm sie mit. Jacques sprach von Spanien, vom Bürgerkrieg. Vielleicht äußerte er den Gedanken, dass er in die internationale Brigade eintreten wolle. Jetzt ist in diesem Morgen ein Abschied auf immer enthalten. Damals bestand noch irgendeine Verabredung vom Wiedertreffen in der Stadt.
Es war alles zu Ende. Es gab keine Fortsetzung mehr. Ich schoss Jacques tot. Wie er da hinter dem herabgeschraubten Fenster des Zuges stand, hob ich die Blechpistole, zielte und ahmte einen Schuss nach, und Jacques spielte den Getroffenen, warf die Arme empor und ließ sich zurückfallen. Der Zug setzte sich in Bewegung und verschwand im Tunnel hinter der Station. Jacques zeigte sich nicht mehr im Fenster. Ich sah Jacques nie wieder. Ich habe lange nach ihm gesucht. Er hinterließ keine Spur. In den Registern der amtlichen Behörden war sein Name nicht enthalten. Ich habe mich oft mit dieser sonderbaren Gestalt beschäftigt, habe versucht, sie zu deuten. Sie enthielt vieles, was Wunschbild für mich war. Diese völlige Ungebundenheit, diese Freiheit des Kommens und Gehens, dieses Vagabundieren. In Gedanken idealisierte ich dieses Dasein. Ich träumte von dem Ausschweifenden und Verwegenen dieses Daseins. Während ich wieder zurücksank, in meine alte Gefangenschaft. Anderes wieder machte mich misstrauisch. Ich dachte an das Mythomanische seines Charakters, an seine Mystifizierungen und Verkleidungen. Manchmal war er mit aufgeklebtem Bart erschienen oder mit einer großen Hornbrille oder er hatte sich die Handgelenke und die Stirn mit Verbänden umwickelt. Mir scheint heute, dass seine Eigenart in der Kürze seines Auftretens lag. Er gab ein Gastspiel. Mit verschwenderischer Intensität ließ er eine Freundschaftsbeziehung entstehen und als er fühlte, dass sie ihren Höhepunkt erreicht hatte, zog er sich zurück. Er wollte das Außergewöhnliche. Ich war schwerfällig. Nach dem kurzen Aufschwung verlor ich die Kraft. Ich konnte ihm nicht ins Fragwürdige und Abenteuerliche folgen. Und da gab er mich auf. Seine Rolle war zu Ende. Manchmal dachte ich, vielleicht täuschte ich mich. Vielleicht war es nicht eine Spielpistole, sondern ein wirklicher Revolver, mit dem ich auf ihn schoss. Vielleicht habe ich ihn wirklich getötet. Und diese Gedanken hängen mit Träumen zusammen, die von Zeit zu Zeit wiederkommen und in denen ich in Zweikämpfe verwickelt bin, mit einem Widersacher oder einem alter Ego und in denen es nur dieses eine gibt, du oder ich. Und entweder ermordet er mich, langsam und drohend näher kommt, mit seinem Messer, seiner Schusswaffe oder seinen furchtbaren nackten Händen. Oder ich bin es, der den Dolch in seinen Körper hineinstößt oder der mit der Pistole in sein zerfließendes Gesicht feuert. Nach Jacques' Verschwinden wurde ich wieder zu einem Möbel im gemeinsamen Haushalt. Ich stand an meinem vorgeschriebenen Platz und als wir übersiedelten in die böhmische Stadt, in der meinem Vater die Leitung einer Textilfabrik übertragen worden war, ließ ich mich mitverfrachten. Da lag ich abends im Wohnzimmer unter dem Tisch mit dem Hund. Ich drückte den Kopf des Hundes eng an mich, spürte seinen warmen Atem auf meinem Gesicht, griff mit meinen Händen in sein weiches Fell. »Du, Harras«, flüsterte ich. Und der Schäferhund legte seine Pfote auf meinen Arm und blickte mich mit seinen großen schwarzen Augen an. Und seine Zunge schleckte mich. Aus der Tiefe sah ich meinen Vater im Lehnstuhl sitzen und in der Zeitung blättern. Und am Nähtisch meine Mutter, die Hand mit der Nadel auf- und abgleitend. Auf dem Sofa abgerückt in der Zimmerecke saß mein Bruder mit seinen Schulbüchern. Und in einer anderen Ecke neigte meine Schwester Irene ihre kurzsichtigen Augen über einen Brief. Das Zimmer war warm und sauber. Weiße Gardinen hingen an den Fenstern. Die Bücher standen ausgerichtet in den Regalen. Im Flur tickte die Uhr. Auch ich war als Teil des repräsentativen Ganzen gedacht. Das Bild des Ganzen stand ein für alle Male fest. Das Stück, das ich in diesem Heim war, war geputzt und hergerichtet worden. Der Schmutz, der ständig an mir niedertroff, war immer wieder abgewischt worden. Nie wurde danach gefragt, woher dieser peinliche Unrat kam, der aus mir hervorsickerte. Es wurde nur gerieben, gebürstet und poliert an mir. Unermüdlich. So dass man den Schandfleck nicht sah. Als meine Mutter zu mir herabblickte über den Rand ihrer Brillengläser, durchsiedelte mich ein Schmerz. Und etwas wollte mich zwingen, zu ihr zu kriechen und ihre Hand zu lecken. Ich hielt mich fester an den Hund an. Wir gehörten zueinander in unserer Stummheit. Nichts ließ sich erklären. Mein Leben war ein dumpfes Warten auf die Katastrophe. Mein Vater faltete die Zeitung zusammen und erhob sich. Er sagte, dass es Zeit sei zum Schlafengehen. Jeder von uns arbeitete sich langsam aus seinem Loch hervor. Wir nahmen Abschied von der Mutter. Sie umarmte uns wie vor einer langen Reise. Sie drückte uns an sich und küsste uns. Gepresst und verlegen verabschiedete ich mich von meinem Vater. Manchmal reichte ich ihm die Hand in einem Bedürfnis nach Versöhnung und ich bekam nur seine kühlen, trockenen Fingerspitzen zu fassen, die sich hastig zurückzogen. Ich schlich aus dem Zimmer und mein Bruder schloss sich mir an. Der Hund folgte uns. Wir gingen hinaus in den kahlen Garten und gerieten in unsere Spiele, in denen die Verlorenheit und Haltlosigkeit unserer Existenz zum Ausdruck kam. Während wir über die lehmigen Äcker und Waldungen der Umgebung strichen, verwandelten wir uns zu Forschungsreisenden in unbekannten Erdteilen. Wir stießen auf fremdartige Lebewesen und wurden in gefährliche Kämpfe verstrickt. Wir verfassten Dokumente, die wir mit Rauch schwärzten und mit roter Farbe befleckten, und aus denen hervorging, dass der eine oder der andere von uns sich in Gefangenschaft befand und auf sein Todesurteil wartete. Mit Hilfe komplizierter Spionagenetze stöberten wir einander auf, befreiten einander aus den tiefsten Kerkern und aus den Händen grausamer Inquisitoren.
Es war, als lebte in diesen Spielen mehr Wirklichkeit und Gegenwartsnähe als in meiner Arbeit oben im Dachzimmer. Diese Spiele waren wie Psychodramen, in denen wir uns mit der Emigration auseinandersetzten. In meiner Arbeit war alles nur ein Abgewandtsein und ein Verbergen.
Peter Weiß, Abschied von den Eltern, Teil 3, mit Robert Stadelober. Komposition The Notewist. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp, Carina Lüttke. Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agathos.